Jetzt muss ich mal zurückgehen. Wir waren gekommen bis Kapitel 13, Vers 10. Danke, sehr gut. 13, 10. Also, vielleicht muss ich doch noch ganz kurz etwas hier etwas zurückgreifen. Und zwar über diesen Vers 9, wer ein Ohr hat, soll hören, wer ein Ohr hat, soll hören. Vers 9. Johannes macht hier klar, zeigt der Gemeinde, an den Gemeinden, die er schreibt, zeigt er die Marschrichtung an. Er zeigt, was sie zu tun haben. Wer es zulässt, dass das Tier, also wenn Gott es zulässt, dass das Tier gegen die Gläubigen vorgeht und sie überwindet, was soll der Gläubigen dann tun? Er sagt, sie müssen es zulassen, dass sie getötet werden. Es ist keine Rebellion hier, man muss sich erheben, man muss Widerstand formieren. Nein, das ist der Weg des Widerstandes, dass man dem Bösen nichts entgegensetzt. Das kennen wir doch. Das hat der Herr Jesus in der Bergpredigt schon gesagt. Dass wir dem Bösen nicht widerstehen. Und ich denke, wenn man anders handeln würde, würde man das Böse nur noch mehr fördern. Also das Böse wird dadurch überwindet, dass man ihm nicht widersteht, dass man ihm, wenn es jetzt gegen uns selber gerichtet ist, das meine ich jetzt, ja, wenn es Böses ist, das uns angetan wird, würde man jetzt sich erheben, würde man Böses mit Bösen vergelten, und dann setzt man dem Bösen nie ein Ende. Wenn man Böses mit Bösen vergilt, dann entsteht eine Kettenreaktion und es wird schlimmer und schlimmer. Aber der große Sieg der Gemeinde Jesu ist der, wo sie sich ergibt und sagt, Herr, wenn wir leiden müssen, dann wollen wir jetzt leiden. Wir sind bereit. Wenn du es zugelassen hast, dass wir leiden müssen, um Christi willen, dann wollen wir diesen Weg gehen. Und ich habe mit Geschwistern in Kasachstan gesprochen. Die haben mir erzählt von der Zeit unter Stalin, die Säuberungsaktionen 1937, wie die Gläubigen dort reagiert haben. Sie haben sich hingegeben, sie haben sich töten lassen, sie haben sich foltern lassen. Und der Herr hat einen großen Sieg daraus gemacht. Der Sieg war, viele, viele sind gestorben und der Sieg war hier dann geistlich gesehen, aber das Christentum konnte nicht ausgelöscht werden. Im Gegenteil, das ist tatsächlich weiter und weiter und weiter verbreitet. Und sobald dann wieder Luft war, sobald Stalin dann weg war, Gemeinden haben sich dann wieder formiert und das Ganze ist wieder aufgeblüht, stärker als je zuvor. Und so segnet der Herr immer wieder, wo Gemeinde sich hingibt. Und wenn es ist durch viele, viele Opfer, aber gerade diese Opfer sind der Same für weiteres Aufblühen des Evangeliums. Das hat auch Tertullian schon gesagt. Wie hat er gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Same der Gemeinde. Und so war es jahrhundertelang, so war es damals, hier, was wir hier lesen in Offenbarung 13. Das ist das, was der Apostel Johannes im Auftrag des Heiligen Geistes hier den Christen weitergibt. Das ist der Weg, den sie zu gehen haben. Und dann Vers 11, das ist das Tier aus dem Meer gewesen, das ist vergleichbar mit dem Leviathan. Jetzt kommt das Tier das aus dem Land, das ist vergleichbar mit dem Behemoth aus Hiob. Zwei Ungeheuer sozusagen hier. Dieses Tier aus dem Lande. Vers 11, ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus dem Land. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Ich meine, wir kennen das ja. Der Herr Jesus hatte davon gesprochen, oder? Der Herr Jesus hat gesagt, es werden Menschen aufstehen, die werden Schafe im Wolf, Wölfe im Schafspelz sein. Oder? Sie werden reden wie ein Lamm, werden äußerlich tun wie Christus und in Wirklichkeit innerlich sind sie zerreißende Wölfe. Und hier ist die Rede von so einem Tier. Und wenn das erste Tier mit den verschiedenen Köpfen ein Machtsystem ist, dann ist das zweite Tier vom Land mit den zwei Hörnern auch ein Machtsystem, aber hier offensichtlich religiös verbrämt, also eine religiöse Macht. In der damaligen Zeit, vermute ich, wird es wohl, steht hier das Tier vom Meer, wenn hier das Tier vom Meer, dem Tier vom Lamm, wenn die so nebeneinander stehen, wieso kommt das eine aus dem Meer und das eine aus dem Land? Weil das Meer, das erfahren wir später, ist das Völkermeer. Das Meer ist das, wo die vielen Völker sind. Das ist öfters so in der Bibel, das Meer steht für die Völkerwelt und dann steht das Land für das Land Israel. Also dieser Gedanke liegt hier nahe. Ich bin nicht ganz sicher, weil ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beweisen, aber Tatsache ist, dass der Herr Jesus vor den falschen Propheten gewarnt hat. Und gerade in Matthäus 24, dieses Parallelkapitel, gerade dort hat er gesagt, dass in Israel solche aufstehen werden, die falsche Propheten sind. Und der Name, das Tier aus dem Land, bekommt ja später den Namen der falsche Prophet. Und warum denn gerade der falsche Prophet? Das ist ja ein israelitischer Begriff. Das ist ein Begriff, den der Herr Jesus gebraucht hat. Also, dass der falsche Prophet, mir scheint, dass der falsche Prophet hier steht für das jüdische falsche Prophetentum. Das heißt, hier also religiöse Menschen, die Menschen verführen in religiöser Hinsicht. Jetzt sind sie falsche Propheten, weil das, was sie verkündigen, eine gerade gegen Christus gerichtet ist. Der Herr Jesus hat gesagt, es werden viele in meinem Namen auftreten, falsche Christusse, und es werden viele falsche Propheten auftreten, falsche, die also falsches lehren werden. Und dann Herr Johannes selber hat gesagt, es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Ja, 1. Johannes 4, Vers 1. Es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen, welche nicht Jesus Christus als den im Fleisch gekommenen verkündigen. Und das ist der Wiederchristus, Antichristus. Ich muss lesen, 1. Johannes, der Geist des Antichristus, sagt er dort. Ja? Genau, und an diesem kennt er den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus aus dem Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus aus dem Fleisch bekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Das waren die Judaisten damals. Diese falschen Propheten im 1. Johannesbrief sind judaistische Leute, die nicht Jesus Christus bekennen. Dieser ist der Geist des Antichristus, sagt er in Vers 3. Von welchem Geist ihr gehört habt, dass er kommen wird, dass er kommt. Und er ist jetzt schon in der Welt. Der ist schon da, sagt er. Und auch in Kapitel 2, Vers 18, Kinder, es ist letzte Stunde und demgemäß, wie ihr hörte, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele Antichristusse gekommen, woran wir merken, dass es letzte Stunde ist. Von uns gingen sie aus. Also nicht nur einer, sagt er, nicht nur ein Antichristus kommt. Es sind sogar schon viele da und gerade an dem, dass schon viele da sind, daran erkennen wir, dass es letzte Stunde ist. Also dieser eine, der verheißen war, entpuppt sich als viele, weil es so stark verbreitet ist. Und dann auch hier in Kapitel 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kindlein und ihr habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt und hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Aus diesem kennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Verirrung. Er sagt, wie kann man die falschen Propheten prüfen, indem man die Geister prüft, aus denen sie sprechen. Das heißt, man muss den Inhalt dessen Acht geben, auf den Inhalt dessen, was sie reden. Am Inhalt erkennst du den Propheten, ob er richtig oder falsch ist. Und so ist es auch hier. Äußerlich schaut dieses Tier aus wie ein Lamm, aber wenn es seinen Mund aufmacht, dann redet es wie ein Drache. Das heißt, der Inhalt dessen, was der Falschprophet spricht, der Inhalt beweist, woher er kommt. Vom Drachen. Und so werden auch die Juden die Synagoge des Satans genannt. Also, wenn hier das zweite Tier, das Tier vom Land ist und dem anderen gegenübersteht, dem Tier von der Erde, Entschuldigung, dem Tier vom Meer, dann scheint mir, hier stehen die Völker einerseits, das Tier von den Völkern, das wäre das Kaisertum, die politische Macht, und hier die religiöse Macht. Aber das ist für unsere Leser sehr, sehr wichtig, denn auch unsere Leser hatten mit Judaisten zu tun. In Smyrna und in Philadelphia gab es schon diesen Falschpropheten. Und die Isabel auch, oder? War ja auch eine falsche Prophetin. Er sagt ja, sie nennt sich eine Prophetin, aber sie ist eine falsche Prophetin. Isabel, die verführt die Knechte zu geistlicher Unzucht und zu geistlichem Götzendienst, nämlich judaistischem Götzendienst. Das heißt, dass man zurückkehrt ins Judentum. Also sie sind solche, die verführen die Christen, wieder zurückzukehren ins Judentum und Gott ergeben, dem Kaiser ergeben zu dienen. Und auf diese Weise ist also das Judentum zu einem Mitarbeiter des Tieres geworden. Also hier werden ja die geistlichen Hintergründe dargestellt. Und da müssen wir müssen hier das so lesen, als da wird der Vorhang vorbei, wird der Vorhang geöffnet. Ich zeige euch, was dahinter steckt. Hinter diesem Judentum steckt letztlich der Drache, der gegen Gott arbeitet. Und dieses Judentum arbeitet zusammen mit dem Tier. Vers 11, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres, also des politischen Tieres, vor ihm aus. Und es veranlasst, dass die Erde, also das Land, und zwar die auf dem Lande wohnen, dem ersten Tier huldigen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also dieses zweite Tier, das ist der Falschprophet, arbeitet dahin, dass das erste Tier seine Anbetung bekommt, seine Huldigung bekommt. Hier heißt es noch nicht Falschprophet, hier heißt es immer nur das andere Tier, also das Tier vom Lande. Aber später in Kapitel 16 entpuppt sich, dass dieses andere Tier, das zweite Tier, ist der falsche Prophet. Das steht in Kapitel 16, Vers... Wo haben wir das? 13, danke. Das ist die Tier aus dem Mund des Tieres, aus dem Mund des falschen Propheten. Drei unreine Geister. Geister stecken dahinter. Und ebenso in Kapitel 19, dort wo dann diese Tiere gerichtet werden. Kapitel 19 am Ende, Vers 20. Das Tier und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat. Das Tier ist das Tier von dem Meer und das andere ist das Tier vom Land, das die Zeichen vor dem anderen Tier tat. Und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 13, Vers 12. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres vor ihm aus und es veranlasst, dass das Land, das Erdland, und zwar die auf ihm wohnen, auf dem Erdland wohnen, dem ersten Tier huldigen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also mir scheint, der engere Kontext ist hier wieder, dass zuerst einmal das Palästina, aber das Judentum war ja nicht nur in Palästina verbreitet. Das Judentum war in der ganzen Welt, in der ganzen römischen Welt verbreitet. Überall gab es das Diaspora-Judentum und dort wurden die Diaspora-Juden ein Mitarbeiter des Tieres, also des römischen Tieres. Auf diese Weise ist das, also das wird jedenfalls, mir scheint das viel verständlicher, passt viel besser in den Kontext hinein. Dem Tier, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wir haben bis jetzt immer noch nicht geklärt, was jetzt eigentlich die Todeswunde war. Vielleicht ist die Todeswunde einfach das, dass das Tier, das römische Tier, war ja am Sterben. Einerseits am Anfang schon, unter Gaius Julius Caesar, da hatte es ja so den Eindruck, mit der Ermordung des Caesar ist das Tier zu Ende, das Römische Reich. Aber es ist dann auferstanden wie durch ein Wunder in Augustus. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ist das mit dem Tod des Nero, das Tier Rom in eine so große Krise stürzte, dass man meinte, das bricht zusammen. Das wäre die andere Möglichkeit. Dann wäre das prophetisch gesprochen hier. Also wenn das zu der Zeit ja Nero noch lebte. Ich kann das nicht sicher sagen, aber jedenfalls muss es etwas sein, was das Tier, die römische Macht betrifft. Ja? Das ist die Todeswunde. Und diese römische Macht wird neu, erblüht neu. Manche meinen, das muss man geistlich verstehen. Sie meinen, die römische Weltmacht hat den großen Schlag bekommen durch das Evangelium. Das heißt, sie meinen, das, was das römische Macht, dem römischen Machtblock begonnen hat zu töten, war die große Ausbreitung des Evangeliums im ganzen römischen Reich. Und durch die Christenverfolgung sei das dann wieder erstickt worden. Ich weiß es nicht, ob man so weit gehen darf. Das kommt mir ein bisschen zu weit gegriffen vor. Und wie sollten das die Gläubigen verstehen? Mir scheint, wenn das Gläubige aus der damaligen Zeit lesen, dann müssen sie merken, es geht um das römische Tier. Und das ist drauf und dran zu sterben mit dem Tod eines von dieser Köpfen. Also indem einer dieser Köpfe getötet wird, schien es so, dass das Tier als solches stirbt. Das ist eigentlich das, was mir viel deutlicher hier hervorgeht aus dem Text. Na gut, wie dem auch sei, das Tier ist hier und das Tier ist zu dem Zeitpunkt, als die Leser das bekommen, den Brief, ist das Tier am Wüten und am Toben. Und das zweite Tier, das Landtier, der falsche Prophet, tut große Zeichen. Das scheint nicht, dass es eine Einzelperson ist. Das scheint eine Macht zu sein. Überall, wo das Judentum verbreitet ist, hat das Judentum hier mit dem Kaisertum, mit dem Politischen zusammengearbeitet im Kampf gegen das Evangelium. Das habe ich ja gesagt, in Thessalonich war das so. Und denke mir, was sagt Paulus in Ephesus, als er in Ephesus war? Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich habe mit wilden Tieren gekämpft. Kennt ihr die Stelle? 1. Korinther 15. Er hat in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Das ist nicht buchstäblich zu meinen, zu aufzufassen. Da war kein Löwe und ein Panther, die gegen ihn losgelassen worden sind. Das waren die Juden, die sich in voller Wucht gegen ihn gestürzt haben, ja, und gegen ihn gekämpft haben. Und in Korinth war es ja auch so. Die Juden haben Paulus immer wieder aufs Schärfste sind sie ihm entgegengestanden. Apostelgeschichte 18, Apostelgeschichte 20. Lesen wir immer wieder wie die Juden sich zusammentun gegen den Apostel. Zum Schluss wollten sie ihn töten, als er dann unterwegs war nach Jerusalem. Sie wollten ihn schon auf den Weg töten, dann hat er die andere Route genommen. Einige wollten ihn töten, also übersetzen wollte von Korinth nach Ephesus. Und dann hat er aber den Landweg genommen. Sie konnten und haben ihn nicht fassen können. Und dann haben sie ihn erwischt in Jerusalem und dann wollten sie ihn wieder töten. Und dann kam er ins Gefängnis. Also immer wieder waren es die Juden, die der härteste, erbittersten Feinde gegen das Evangelium waren. Und was schreibt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 2? Vielleicht lesen wir das noch. 1. Thessalonicher 2. Vers 11 etwa. Also dort geht es darum, dass er die Thessalonicher Christen ermutigt. Vers 13, deswegen danken wir auch Gott ohne Aufhören, dass ihr das durch uns gehörte Wort Gottes angenommen hattet, nicht Menschenwort aufnahm, sondern wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Vers 14. Denn ihr wurdet, Brüder, Nachahmer der Gemeinden Gottes, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil ihr auch die Dinge erlittet von den eigenen Stammesleuten, so wie sie es von den Juden erlitten, die auch den Herrn Jesus und die eigenen Propheten und euch verfolgen und Gott nicht gefallen. Also die Juden, die euch verfolgen, sagt er, und Gott nicht gefallen und allen Menschen Gegner sind, uns hindern, zu denen von den Heiden zu reden, damit sie gerettet werden, womit sie allezeit ihre Sünden zur Fülle bringen, aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Der Zorn ist auf sie gekommen. Der göttliche Zorn, das Zorngericht wartet und es ist drauf und dran zu fallen auf das Judentum. Und der erste Schlag oder der entscheidende Schlag war die Zerstörung des Tempels und des jüdischen Gottesdienstes und der Stadt im Jahr 70 nach Christus. Gegen wilde Tiere. 15, 1. Korinther 15, etwa Vers 30, wo er gegen wilde Tiere sagt, er hat in Ephesus gegen wilde Tiere gekämpft. 1. Korinther 15, also 32. Ja. Genau. 1. Korinther 15, Vers 32. Also man sieht, da tobte ein Kampf, ein starker Kampf. Also nochmal zurück zu dem Landtier, das mit dem Erdentier zusammen, mit dem Landtier, das mit dem Meerestier zusammenarbeitet, mit dem römischen Machtblock. 13 ist, tut große Wunder, dass es auch Feuer aus dem Himmel auf die Erde niederkommen lässt vor den Menschen. Ja, wie die richtigen Propheten. Die zwei Propheten in Kapitel 11, die haben aus ihrem Mund kommt Feuer hervor. Also das heißt, die Botschaft der richtigen Propheten war eine Gerichtsbotschaft, da kam Feuer hervor. Und jetzt die falschen Propheten, die tun ebenfalls Zeichen und sie lassen Feuer vom Himmel, also Blitze, niederkommen auf die Menschen. Das ist also, sie veranlassen also Gericht auf gewisse Menschen fallen zu lassen, vielleicht durch die Kraft des Tieres oder durch die Kraft Satans direkt. Dann wäre das Zauberei. Von Zauberei lesen wir ja öfters, gerade in Ephesus, gerade dort, wo dieser Brief hingeht. Ja? Ephesus ist die erste Gemeinde, die den Brief bekommt. Was gab es in Ephesus? Eine ganz starke Zauberkultur. Danke, sehr gut. Das heißt, hier haben die Menschen, in Ephesus war das, wo Paulus war, in Apostelgeschichte 19, wo die Leute, die sich bekehrt haben, ihre ganzen Bücher, okkulten Bücher gebracht haben und das verbrannt haben. In Ephesus war es, wo die falschen Juden oder wo diese falschen Beschwörer herumgegangen sind und im Namen Jesu sogar beschworen haben, ja, aber falsche Beschwörer waren. Der Zauberer Bar Jesus war in Zypern und der Zauberer Simon war in Samaria und die Widerstrebenden in 1. Timotheus, im 2. Timotheus Kapitel 1 werden verglichen mit Jannes und Jambres, den Zauberern von Ägypten. So wie diese dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Die werden mit Zauberern verglichen. Jannes und Jambres, das ist 2. Timotheus 3, etwa Vers 8 oder so. Das heißt, wir finden Zauber und Wunder und Zeichen, solche Sachen finden wir immer wieder. Und der Herr Jesus hat gewarnt davor. Er hat gesagt in Matthäus 24, gerade im jüdischen Zusammenhang, hat er gesagt, dass solche aufstehen werden, die Zeichen und Wunder tun werden, und zwar vor dem Fall Jerusalems noch. Das ist Matthäus 24, Vers 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder darbieten. Also hier das Name Falschprophet und Zeichen und Wunder. Dann dasselbe haben wir in 2. Thessalonicher 2, wohl etwa Vers 12. Vers 11, deswegen wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken, um das Falsche zu glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit Wohlgefallen hatten. Das ist dort in einem Zusammenhang geschrieben, wo es auch um den Judaismus geht. Manche missverstehen hier 2. Thessalonicher und sie meinen, das ist ein Endzeittext, der ganz knapp vor der Wiederkunft Jesu Christi spricht. Aber wenn dieser Mensch der Sünde hier durch das Kommen des Herrn Jesus gerichtet wird, heißt es nicht, dass er knapp vor dem Kommen Jesu Christi lebt. Das ist ja typisch prophetische Sprache. Der Feind wird immer durch das Kommen Jesu Christi gerichtet, auch wenn das Kommen Jesu Christi erst Jahrhunderte später ist, in Vers 8 und Vers 9, dieser Gesetzlose. Das ist ganz, wer Prophetie kennt im Alten Testament, der sieht, dass der Prophet das Kommen des letzten Gerichtstages und das Gerichtetwerden des Feindes, der heute lebt, das blendet er zusammen in einem. Deshalb kann das durchaus möglich sein, dass hier diese Geschichte von 2. Thessalonicher 2, dass sich das auf etwas bezieht, was damals geschah, nämlich die Zeloten haben sich in den Tempel gesetzt und sie haben sich tatsächlich als Gott ausgegeben. Und sie haben sie waren Söhne des Verderbens, das waren sie sowieso. Sie haben selbst vorgegeben, sie seien Gott und haben alles, was Gott oder Verehrenswürdiges heißt, haben sie durch den Schmutz gezogen. Das ist eine Sprache, die genauso ist, wie in Daniel 11 geschrieben ist über den König des Nordens. Das war damals der Antiochus, der hat das auch gemacht. Der hat sich auch in den Tempel gesetzt. Das heißt, er hat eine Tempelstatue aufgestellt, eine Götzenstatue aufgestellt. Und der hat damals den Tempel entweiht und diese Zeloten haben da den Tempel entweiht, haben sich mitten ins Heiligtum, haben das Heiligtum als Festung ausgebaut und haben dann einen eigenen hohen Priester geweiht, der überhaupt nichts gewusst hat, was ein hoher Priester eigentlich tun soll. Josephus beschreibt das alles in der jüdische Krieg. Das Buch habe ich hier liegen von Josephus. Das sind alles so Endzeitszenarien und man meint heute, das müsste alles erst in der Zukunft geschehen, nur weil da steht, dass der Herr ihn umbringen wird durch den Hauch seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Ankunft. Aber das ist ein Ausdruck, das versteht man, wenn man versteht, wie im Alten Testament Prophetie berichtet wird. Der Herr kommt und richtet direkt den geschichtlichen Feind und es wird das Kommen des Herrn Jesus hier zusammen, wie in einem Foto, wo ein Foto-Layover von zwei Dingen werden zusammen als eines betrachtet. Das haben wir ganz oft in der Prophetie des Alten Testamentes. Also das ist kein Argument, dass man sagt, das, was hier beschrieben ist, das müsste in der Zukunft geschehen. Überhaupt nicht. Übrigens, das neue Buch von Schnabel, du hast es gekauft, Eckhard Schnabel, das Neue Testament und die Endzeit. Der beschreibt das auch. Der zeigt, dass es durchaus, er sagt auch, dass 2. Thessalonicher 2 bezieht sich auf die Zeloten im 70 nach Christus, nicht etwas, was heute noch in der Zukunft ist. Wir müssen also nicht träumen, die Juden müssen jetzt einen Tempel bauen und da müsste man sich in den Tempel hineinsetzen. Wie soll man das überhaupt machen? Aber damals war das sehr verständlich. Das war ja im Jahre 50 geschrieben. 20 Jahre vor den Ereignissen war das geschrieben. Und diese Christen verstanden, wenn er sagte, die setzen sich in den Tempel, Heiligtum Gottes, in das Tempelheiligtum Gottes. Und wenn er noch gelebt hätte, Paulus, und er hätte das erlebt, was geschah im Tempel, 70 nach Christus, dann hätte er gesagt, liebe Leute, das habe ich ja geschrieben. Das habe ich ja vorausgeschrieben, dass es geschehen wird. Also das ist auch wieder der historische Zusammenhang. An wen wird das geschrieben? Das sind Thessalonicher. Wer waren die Feinde in Thessalonik? Wer waren die großen Christenverfolger in Thessalonik? Die Juden. Und genau um die geht es. Das ist der Zusammenhang hier im 1. Thessalonicher und im 2. Thessalonicher Brief. Das heißt, wir müssen hier nicht meinen, das seien Dinge, die erst in der Zukunft von heute aus geschehen, erst stattfinden müssen. Nein. Außerdem, woher soll denn der Teufel wissen, wann er seinen Antichristus schicken soll? Der Teufel weiß ja gar nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Der Teufel müsste ja jeden Moment einen Antichristus bereit haben, irgendwo in einem Loch, und den müsste er dann jeden Moment rausschicken. Er weiß ja nicht, wann der Herr kommt. Niemand weiß, wann der Herr Jesus kommt. Versteht ihr mich? Es geht gar nicht. Es geht nicht auf, dieses Szenario, das hier immer gebaut wird. Also, mein Plädoyer ist, lass mir doch die Schrift stellen im Zusammenhang und denken wir an die Empfänger, wer hat diesen Brief bekommen. Und die Bibel sagt uns klar voraus, wenn der Herr Jesus wirklich wiederkommt in der Zukunft, dann wird es niemand wissen, wann. Er wird zu einem Zeitpunkt kommen, da niemand es weiß. Da er es nicht erwartet, sagt er in Matthäus 24. Es wird ein plötzliches Kommen sein, ohne Zeichen, ohne irgendwas Vorausgehendes. Niemand kann, wir sagen können, jetzt kommt er dann. Niemand. Also von daher, die Texte stehen lassen und nicht schnell in ein System einbauen. Jetzt bin ich vom Thema weggekommen. Das Tier, der falsche Prophet. Zwei Hörner wie ein Lamm und es tut große Zeichen, wie die Wundertäter zur Zeit von Mose. Da waren ja auch die Zauberer, die haben genau die gleichen Zeichen getan wie Mose. Die ersten Zeichen haben sie ihm nachgemacht. So wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. 2. Timotheus 3, etwa Vers 8. Tricks vielleicht auch, das weiß ich nicht, ob sie betrügerische Wunder tun. Jedenfalls hier, das wollte ich ja noch lesen. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Deswegen wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken, um das Falsche zu glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit wohlgefallen hatten. Und dasselbe in Titus Kapitel 1, Vers 10. Denn es sind viele, und sie sind solche, die sich nicht unterordnen, eitle Schwätzer und Verführer, vor allem aus der Beschneidung. Das sind die Juden, ja? Vor allem aus den Juden, denen man den Mund schließen muss, die ganze Häuser zu Fall bringen und schändlichen Vorteils zuliebe lehren, was man nicht lehren sollte. Vers 9, die der gesunden Lehre, jedenfalls widersprechen sie der gesunden Lehre. Also hier haben wir die falschen Propheten zu suchen. Und sie sind in diesem Zusammenhang damals aufgetreten. Dass es heute welche gibt, ist ja keine Frage. Heute gibt es viel mehr Antichristusse und viel mehr falsche Propheten als damals. Heute haben wir noch viel, viel schlimmer, wenn wir mal die ganze Welt so als solche betrachten. Und heute gelten diese Worte für uns genauso. Denn wir haben, an der Situation als solche hat sich nicht viel geändert. Nur heißt dieser Feind nicht Judentum, sondern der Feind heißt heute irgendwelche Philosophien und falsches Heidentum und falsches Christentum und Namenschristentum und so weiter. Jetzt zurück, Vers 14. Und es leitet die, die auf dem Erdland wohnen, in die Irre Kraft der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Also die Verführung geschieht Kraft der Zeichen, die vor dem Tier ihm gegeben werden. Das heißt, sie stehen nicht vor Gott, sondern sie stehen vor dem Tier. Das ist gemeint. Das Tier führt die Aufsicht über sie. Sie lassen sich nicht von Gott leiten. Alles das Römische, von dem lassen sie sich leiten. Also gewaltige Verführung. Und es sagt denen, die auf dem Erdland wohnen, das könnte wieder das Land gemeint sein, es sagt denen, die auf dem Erdland wohnen, das könnte Israel gemeint sein, sie sollen dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder lebte, ein Bild machen. Also sie sollen dem römischen Tier als solches, das wieder aufgelebt hat, ein Bild machen. Ja, was ist mit dem Bild gemeint? Sie sollen dem Tier ein Bild machen. Ist es jetzt hier einfach im übertragenen Sinne zu verstehen? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal so. Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Geist zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche. Das kann nicht eins zu eins zu übernehmen sein. Das ist unmöglich, dass heute jemand eine Statue baut und dann hat er die Kraft, die Statue zu beleben. Hat nichts zu tun mit Hologramm, bitte, oder solche Sachen, die überhaupt das sind. Dann führt man wieder moderne Wissenschaft in den biblischen Text ein. Die Christen damals konnten das besser verstehen als wir heute. Das, was hier geschrieben ist, an Sie damals geschrieben, ist nicht etwas geschrieben, was Sie gar nicht verstehen konnten, weil Sie noch nicht wussten, was ein Hologramm ist oder ein Fernseher oder sonst was ist. Das ist überhaupt nicht das, was gemeint ist. Sondern es geht hier darum, dass ein Bild, die Vision ist die, ein Standbild des Kaisers, ja, und plötzlich, und dem Standbild gibt man Geist ein, sodass das Standbild jetzt ein lebendiger Mensch wird. Das kann man nicht. Das kann nicht mal Satan. Satan hat nicht die Macht, aus einem toten Stein ein Leben zu machen. Also das, was hier geschrieben ist, geht unmöglich eins zu eins zu übertragen. Kann man nicht eins zu eins übertragen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, ja, wenn das, was ist dann damit gemeint? Ja.
Wir sprechen hier von dieser Sache.
Ja, ja.
Weil in der 10. Gebote steht, du sollst dir kein Bild von mir machen, und er macht genau das Gegenteil.
Ah, das ist jetzt ein guter Gedanke. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und jetzt wird ein Bild von dem, ja, jetzt wird ein Bild von dem Tier gemacht. Das heißt, das Tier wird hier angebetet, das Tier wird. Also das Tier wird dann in dem Bilde angebetet. Und die Frage ist natürlich, was heißt es, dass dem Bilde Geist verliehen wird? Es wurde ihm gegeben, dem Bild Geist zu verleihen. Geist zu verleihen, es steht nicht Leben zu verleihen, sondern Geist. Vielleicht ist gemeint, ich kann es nicht sagen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen ja nicht mehr sagen, als die Schrift sagt. Wir können uns natürlich schon Gedanken machen. Aber die Christen damals werden vielleicht mehr gewusst haben als wir. Die werden das wahrscheinlich besser verstanden haben als wir. Wir müssen also vorsichtig sein, dass wir nicht einfach nur irgendeine Idee jetzt da hineinlesen, nur weil wir jetzt da im Moment Schwierigkeiten haben. Eins ist klar, als dieser Brief in Ephesus und Smyrna und so weiter gelesen wurde, war das für sie nicht ein großes Fragezeichen, sondern die konnten dem folgen, was hier geschrieben stand. Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid jetzt Christen von Ephesus oder Smyrna und ihr sitzt da und ihr hört das, wie euch das vorgelesen wird, aber ihr habt einen gewissen anderen. Wir können uns jetzt nicht so stark hineinversetzen, weil wir nicht wissen, was die Römer alles getan haben und was die Juden getan haben, die den Römern hörig waren. Das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass hier eine Verführung, große Verführung, geschieht, um die Gläubigen möglichst wieder zurückzubringen unter die Herrschaft des Tieres. Bitte. Ja. Aha.
Also dämonische Geister, die Zeichen tun, ausgehen zu den Königen der Erde und des Geistes und des ganzen Kreises. Und sie kamen und versammelt an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen.
Ja, jedenfalls hier, dass Dämonen im Spiel sind, ist offensichtlich. Mehr können wir jetzt genaueres können wir nicht sagen. Aber Dämonen können nicht einen Stein lebendig machen. Das geht nicht. Das kann nur Gott. Na, jedenfalls, es veranlasst, dass getötet würden so viele dem Bild des Tieres nicht huldigten. Also, wer veranlasst das? Das Bild veranlasst das. Also, das Bild hat Macht zu töten. Ja? Dieses Bild, es heißt hier, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche und es veranlasst, es könnte das Tier sein. Das Tier, das zweite Tier. Es veranlasst, dass getötet würden, so viele dem Bild des ersten Tieres nicht huldigten. Also das zweite Tier hat die Möglichkeit, diese Christen dem Tode auszuliefern, die nicht mitmachen mit der Ergebenheit dem Kaiser gegenüber. Nun, das gab es ja zur Genüge, dass die Christen, die dem Herrn treu waren und nicht mitgemacht haben mit irgendwelchen kaiserlichen Dingen, dass die dann dem Tode überantwortet wurden. Das ist geschichtlich ganz sicher. Das Vers 16, und es handelt mit dem Ziel, oder es wirkt, dass es allen, den Kleinen und den Großen und den Reichen und den Armen und den Freien und den Knechten, dass es ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn gebe, und damit niemand kaufen oder verkaufen könne, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, entweder der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja, ein Mahlzeichen. Achten wir darauf, dass wir hier nicht eins zu eins übertragen dürfen. Das heißt, wir dürfen nicht meinen, das sei ein sichtbares Zeichen, das da aufgemalt wird auf jeden Ungläubigen, sondern es muss was anderes bedeuten. Wir haben ja schon ein Mahlzeichen. Wir haben ja schon etwas gelesen vom Mahlzeichen. Wir haben gelesen von der Versiegelung an der Stirn. In Kapitel 7 werden die Gläubigen versiegelt mit dem Zeichen. Und zwar, welches Zeichen war das, mit dem die Gläubigen versiegelt wurden? An der Stirne. Das steht nicht in Kapitel 7, aber es steht in Kapitel 14. Da sieht er die Versiegelten noch einmal. Nächster Vers. Ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berg Zion und mit ihm waren die 144.000, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Was war also das Versiegelungszeichen? Der Name des Vaters wurde auf die Stirn geschrieben. Jetzt frage ich an euch, war das ein Chip? Oder war das mit Kugelschreiber geschrieben? Sag mir, ja, das ist ein Bild. Also gut, das ist ein Bild, ich bin einverstanden. Aber wieso soll denn das andere zwei Verse weiter kein Bild sein? Versteht ihr? Wenn das eine ein Bild ist, die Versiegelung an der Stirn mit dem Namen des Vaters, dann muss das andere, die Versiegelung mit dem Mahlzeichen des Tieres an der Stirn oder an der Hand, auch ein Bild sein. Jetzt müssen wir daran denken, wo im Alten Testament gibt es etwas, was auf die Stirn oder auf die Hand getan wird? Die Bilder kommen ja alle aus dem Alten Testament. Wisst ihr was? Wo? 2. Mose 13. Da gibt es ein Mahlzeichen, dass die Gläubigen sich an die Stirn oder an die Hand tun. Und was ist das? Das Gesetz Gottes. Das sei dir zum Mahlzeichen an deiner Stirn und an deiner Hand, sagt er. Das Gesetz Gottes, das Erinnerungszeichen, dort ist es die Erinnerung an das Gesetz der Erstling gehört Gott, 2. Mose 13, Erstlingsfrucht. Aber dann in 5. Mose 6 sagt er, höre Israel, denn der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele. Und das sollst du als Mahlzeichen nehmen. Du kannst es vorlesen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 5 oder 6. 5. Mose 6 oder Vers 8 vielleicht. 5. Mose 6, Vers 8. Etwa in diese Größenordnung. Also das Gesetz Gottes soll über den Augen an der Stirn und soll auf der Hand gebunden sein. Das heißt, das soll dein Leben prägen, dein Tun, die Hand, und dein Denken dort an der Stirn. Und wenn hier das Mahlzeichen des Tieres angenommen wird, auf die Hand oder auf die Stirn, und dann ist entweder der Name des Tieres oder die Zahl. Der Name ist die Zahl und die Zahl ist der Name. Es ist ein Zeichen, es sind nicht zwei verschiedene Zeichen. Der Name wird in Form von einer Zahl ausgedrückt. Der wird aufgeschrieben auf den Menschen. Ja, und er sagt sogar noch, wie dieser Name heißt, oder beziehungsweise wie die Zahl heißt. Und aus der Zahl kann man den Namen erschließen. 666. Nicht 666, sondern 666. Das ist eine Zahl, nicht drei Ziffern, sondern eine Zahl, 666, also nicht, manche hat gesagt, das ist www, www auf Hebräisch, das ist 666, dann sage ich, das wäre 18, das wäre nicht 666, denn das ist 6 plus 6 plus 6 gibt 18, aber es ist nicht 18, es ist 666. Es geht hier um die Quersumme der Buchstaben des Namens und die Buchstaben haben ja auch gleichzeitig Zahlenwert im Griechischen und im Hebräischen. Ich kann euch das zeigen, ich muss nur die Folie finden. Dann kann ich euch das.
Aber du sprichst doch auf Hebräisch, aber hat er doch in Griechisch wahrscheinlich das geschrieben?
Oder? Nun, er hat im Griechisch geschrieben, aber in Hebräisch gedacht.
Ach so.
Das war, ist ein Semit, ist ein Jude, der hier schreibt. Und das ist einer der Apostel. Mal schauen. Oh, da habe ich jetzt einige. Ja, hier haben wir es. Hier haben wir die Buchstaben. Das erste ist der Zahlenwert, das zweite ist der hebräische Buchstabe und das dritte ist der griechische, nicht deutsch. Da sollte griechisch stehen. Ups, Na, egal. Geht's nicht mehr. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, die Technik macht Probleme. Jetzt weiß ich nicht, was jetzt wieder falsch ist. Bitte? Ausstecken, einstecken. Egal. Aleph ist 1, Alpha, also Aleph ist das hebräische A, das griechische Alpha ist 1 und so weiter. Preis dem Herrn. Also, hier haben wir diese Zahlenwerte, 1 bis 10, dann geht es weiter 10 bis 100 und dann 100 bis 800. Das Hebräische hat nur 22 Buchstaben, das Griechische 26 Buchstaben, deshalb sind bei Griechischen mehr. Jedenfalls, wenn man dann einen Namen hat, dann braucht man nur diese Buchstaben zusammenzählen, dann hat man die Zahl des Namens. Zum Beispiel gab es mal da am Vesuv, fand man ein Stückchen eingeritzt oder ein Blättchen, da steht drauf, ich liebe die, deren Zahl 525 ist. Er wollte nicht sagen, wer sie ist, wen er liebt, aber diejenige, die sie ist, die weiß es. 525, ja. Und so hat hier ist das, die Zahl ist 666. Und in den sibyllinischen Orakeln, also ist ein apokryphes Werk, wird zum Beispiel das Symbol für den Namen Jesus als 888 verwendet. I 10, E 8, S 200, O 70, U 400 und S 200 gibt 888. Sveton hat ein paralleles Rätsel zur Lebenszeit Neros. Aus Sveton ist ein Schriftsteller der damaligen Zeit, hat ein Rätsel zur Lebenszeit Neros, war das bekannt. Das hieß, zähle die numerischen Werte der Buchstaben im Namen Neros und in dem Satz, er ermordete seine eigene Mutter. Du wirst finden, dass ihre Zahl dieselbe ist. Bei Sveton und in dem Werk Nero, Seite 39. Also sogar Sveton hat zu seiner Zeit schon solche, da gab es schon solche Gedanken. Offensichtlich war das nichts Unbekanntes. Und das Wort Caesar Neron, also das hebräische Kaiser Nero, aramäisch oder hebräisch, bedeutet, gibt es 666, so buchstabiert im Talmud und in anderen rabbinischen Schriften, Caesar Neron, also das ist das ganz normale, man schreibt ja nur, im Hebräischen schreibt man Kzr Neron, ja? Also man E und A werden nicht gesprochen, die werden nur erdacht, da denkt man sich hinzu. Und wenn man das jetzt dann aufschließt, also mit dem hebräischen Zahlenwert, rechnet, dann gibt es 666. Das ist also ein Beispiel. Und was interessant ist, ist auch hier noch, es gibt einige Textzeugen, die wichtigsten Textzeugen haben 666 in dem Griechischen, aber es gibt eine Textvariante, und zwar im Codex Ephremi, das ist der Codex C aus dem 5. Jahrhundert, und in dem Papyrus 115, habe ich hier nicht aufgeschrieben, Papyrus 115 aus dem 3. oder 4. Jahrhundert und in einigen Minuskeln, von welchen einige der Irenäus im Jahr 200 kannte, da heißt es nicht 666, sondern 616. Und das Interessante ist, 616 ist der numerische Wert von Caesar Nero, ohne das Schluss-N, also in der lateinischen Form geschrieben. Wäre das N weg, N ist 50, 666 minus 50 gibt 616. Das heißt, manche Abschreiber haben beim Abschreiben nicht 666 geschrieben, weil sie gesagt haben, die haben einen Fehler gemacht und haben dann den Text verändert in der Handschrift und haben 616 reingeschrieben. Weil das N, das Schluss N, das zählt nicht. Ja. Jedenfalls ist das interessant, dass es diese Textvariante gibt, die ist nicht inspiriert, das ist natürlich eine Fälschung des Textes. Aber dennoch zeigt es, dass dieser Gedanke, dass Nero diese Zahl 666 ist, dass das damals zur Zeit von Irenäus schon längstens bekannt war. Hieronymus in Adversus Heresis schreibt darüber, im Jahr 200 nach Christus. Von Nero wird berichtet, dass er diesen bestialischen Charakter hatte. Apollonius von Tyana nennt ihn ein Tier, ein Biest. Und in den Sibyllinischen Orakeln und Lactanz und Eusebius nennen ihn alle ein Biest, ein Tier. Also das war schon bekannt, dass Nero ein Tier war und dass auch diese Zahl 666, das ist nichts Neues. Unter den Gelehrten auch heute nichts Neues, dass die Zahl auf Nero passt, Kaiser Nero. Das habe ich schon. Das Tier vom Land, jetzt nochmals, also der Falschprophet, hier sind die Stellen. Matthäus 24, Vers 5 und Vers 11 hat Herr Jesus gewarnt vor den falschen Propheten. Und Apostelgeschichte 6 ist die Rede von Nein, das kann nicht stimmen. Da ist irgendwas falsch wieder. Es ist wieder weg. Ja, ich merke, dass mein Computer hat da irgendwie Probleme. Naja. Die Technik. Jedenfalls diese Stellen in der Apostelgeschichte gibt es eine Reihe von Stellen, die zeigen, dass es sehr viele falsche Propheten gegeben hat. Die Stellen? Probier gerade. Muss erst die richtige Seite finden. Ja. Es gab noch, das belasse ich euch jetzt nicht. Über die neronische Verfolgung gibt es Beweise, dass die Verfolgung unter Nero nicht auf Rom beschränkt war. Das lasse ich aber jetzt aus. Das hatten wir. Das ist das Tier vom Land. Die erste Stelle stimmt nicht. Weiß nicht, was das ist. Dann die andere, Apostelgeschichte 13, Vers 10. Das war dieser Bar Jesus auf Zypern. Apostelgeschichte 14 waren die Juden, die sich widersetzt haben dem Evangelium. Apostelgeschichte 17, die Juden, die sich widersetzen dem Evangelium. Apostelgeschichte 18, Vers 6 ebenfalls. Apostelgeschichte 18, Vers 12 bis 13 auch, waren die Juden die heftigen Widerstreitenden gegen das Evangelium. 19,9 waren die Zauberer von Ephesus. 21, 27 bis 36 die Juden, die sich widerstreben gegen Paulus und einen Anschlag gegen ihn veranstalten. Apostelgeschichte 24 die Juden gegen Paulus. Apostelgeschichte 25 ebenfalls. Gut. Soweit jetzt mal, dass mit dem Mahlzeichen, also das ist nicht von ungefähr, dass das sehr gut auf Nero passen würde. Und wieder ein Indiz mehr, dass es diese Christen damals ausrechnen konnten. Übrigens, habe ich vergessen. Hier steht ganz klar, hier ist die Weisheit. Wer den Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres. Also stellen wir uns jetzt vor, da sitzt jemand in Ephesus, der Verstand hat. Der soll die Zahl des Tieres berechnen. Im ersten Jahrhundert, die Empfänger dieses Briefes, die sollen die Zahl des Tieres berechnen, nicht die Menschen im 21. Jahrhundert. Damals, die ersten Empfänger, an sie ist es gerichtet. Sie haben die Aufgabe zu hören, wer ein Ohr hat, der höre, und wer Verstand hat, der berechne. Also auch das wieder Beweis, dass es für die Christen der damaligen Zeit geschrieben ist. Nicht für, dass er gesagt hat, ihr könnt es nie berechnen, es kommt ja erst in 2000 Jahren, dieses Tier, und dann soll wer anderer das berechnen. Nein. Vers Kapitel 14. Und ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berg Zion. Jetzt kommt das Lamm auf dem Zion. Jetzt erscheint dieses Lamm mit den Märtyrern. Diese 144.000, wir haben ja gesagt in Kapitel 7, das sind Märtyrer aus der großen Drangsal, aus der großen Bedrängnis. Die sind versiegelt mit dem Namen des Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Das heißt, sie sind Eigentum des Vaters. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, Rauschen vieler Wasser und dem Rollen eines großen Donners. Ich hörte einen Klang von Harfensängern, die auf dem Harfen spielten, und sie singen ein Lied. Es ist ein neues, vor dem Thron und vor den vier lebenden Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft sind. Warum? Weil sie etwas erlebt haben, was nur sie erlebt haben. Nur sie sind die Märtyrer. Diese Gruppe hier, wahrscheinlich aus Palästina, also aus dem damaligen Land Israel. Diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt wurden, denn sie sind Jungfräuliche, das heißt, sie sind Unverheiratete. Diese sind es, die dem Lamme folgen. Das Bild ist natürlich, dass sie unverheiratet sind. Ob sie in Wirklichkeit verheiratet waren, das ist gar keine Frage. Die meisten Juden haben geheiratet. Aber hier geht es ja um das Bild der 144.000 Soldaten, des Lammes, des Königs. Sie sind nicht befleckt. Sie folgen dem Lamm, wo immer es hingeht. Diese wurden aus den Menschen erkauft als Erstlinge Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind ohne Tadel vor dem Thron Gottes. Das ist Opfersprache. Kein Falsch und ohne Tadel. Das Opfer muss ohne Tadel sein. Die sind ein untadeliges Opferfleisch für Gott gewesen. Die haben ihr sich hingegeben. Und es wurde nichts Falsches, keine Lüge erfunden in ihrem Munde. Hier habe ich eine Folie gemacht. Wer sind die 144.000? Das eine ist, sie sind Israel. Offenbarung 7, sie steht ja, sie kommen aus den Stämmen Israels, aber bitte vergessen wir nicht, sie sind ein neues Israel, das heißt, sie sind ursprünglich Judenchristen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen aus den Heidenvölkern dazugekommen sind, wie in Römer 11 steht, die aus den Heiden sind eingepfropft worden. Also es gibt jetzt keine Unterscheidung mehr zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Sie sind Märtyrer aus der großen Bedrängnis, das haben wir schon gesagt in Kapitel 7, Vers 14. Sie sind Erkaufte und nur sie singen das Lied. Das heißt, sie sind hier schon eine ganz bestimmte Schar. Sie sind Versiegelte, nämlich mit dem Heiligen Geist und mit dem Namen des Vaters an ihren Stirnen. Und sie sind Erstlinge, steht hier im Text. Sie sind Erstlinge, weil andere noch nachkommen werden. Das heißt, sie sind die Ersten. Sie sind nicht die Letzten. Sie sind nicht die ganze Gemeinde. Sie sind die Erstlinge. Die anderen kommen noch. Siehe in Kapitel 15, Vers 2 bis 4, sind die weiteren, die auch dann die Überwinder über das Tier sind. Und diese sind Erlöste, die dem Gericht von Kapitel 6, Vers 12 bis 18, dem Zorn Gottes, entkommen sind. Kapitel 6, Vers 12 bis 18 war das Gericht über Jerusalem angekündigt, der Tag des Zornes des Lammes. Also sie sind wohl die Märtyrer aus dem Land Palästina, meine ich. Möglicherweise sind nur die Märtyrer jener Zeit hier gemeint, die aus der großen Bedrängnis von damals kommen. Die anderen folgen ihnen nach, die kommen auch noch. Also das sind meine Schlussfolgerungen hier. Ich kann das nicht, meine Hand ins Feuer legen, aber das ist der Schluss, den ich ziehe, aus dem, was ich jetzt finde, aus dem Text Kapitel 7 und aus dem Text Kapitel 14. Das sind also eine gesonderte Gruppe, die ersten Märtyrer. Okay. Und dann kommt, wir müssen ein bisschen zügiger machen jetzt hier, dann kommt in Kapitel 14, Vers 6, ich sah einen anderen himmlischen Boten, der flog inmitten des Himmels und der hatte eine ewige gute Botschaft, um sie denen zu verkünden, die auf der Erde wohnen. Ich muss jetzt zu meiner Gliederung zurück, wo ich vorher war. Also ich brauche kein Licht. Wegen mir ist... Bitte? Man kann es ruhig ausschalten. Ich brauche kein Licht. In Kapitel, ich habe hier die Gliederung. wir hatten ja Kapitel 13 war die Geschichte zum sichtbaren Erzfeind, der Kampf des Tieres gegen die Heiligen. Und jetzt haben wir Kapitel 14, Vers 1 bis 5, die 144.000 mit dem Lamm auf dem Zion und ihr Lied. Und dann viertens die drei gerichtsankündenden Engel. Das ist jetzt Vers 6 bis Vers 13. Geht's noch oder machen wir Pause? 5 Minuten noch. Kurze Pause, ja. Kurze Pause.